Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Herzlich willkommen zur 27. Folge von Plan Z. Ich muss zugeben, es ist das erste Mal, dass ich so ein bisschen nervös wieder bin vor der Aufnahme. Es ist auch das erste Mal, dass wir das sozusagen, oder dass ich meinem Gast nicht gegenüber sitze, sondern dass ich vor meinem Laptop sitze und das aufnehme. Und nach anfänglichen Startschwierigkeiten geht's jetzt endlich los. Ich bin schon ein bisschen nass geschwitzt. Ich freue mich heute, Paul Ripke begrüßen zu dürfen.
Hallo. Ja, es war ein zäher Anfang. Also du musst deine USB-Firewall-Einstellung an deinem Rechner, glaube ich, nochmal überprüfen, was auch immer da falsch läuft mit der Mikrofonansteuerung und sowas. Aber wir sind jetzt auf dem Rechner deiner Freundin, ne? Das ist die Lösung. Genau. Man braucht Helfer. Man braucht Leute, die einem helfen. Man kann das gar nicht allein schaffen. Aber hallo und herzlich willkommen. Also bei wem sage ich herzlich willkommen? Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Sagen wir es mal so.
Ja, ich freue mich auch. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten meiner Hörer dich kennen werden. Also auf jeden Fall sehr, sehr viele. Trotzdem wird mein Gast immer so ein bisschen vorgestellt, weil das ist ja hier ein Interview-Podcast.
Sportliche Deswegen, Erfolge hätte ich jetzt gern. Also normal sagst du doch so, wie viele Tour de France-Etappen gewonnen sind und was sonst so. Hast du da auch was für mich vorbereitet?
Genau. Also der Paul ist am 10. Februar 1981 in Heidelberg geboren.
Korrekt.
Er ist wohnhaft in Los Angeles oder eigentlich bei Newport Beach.
Korrekt.
Wer aber seinen aktuellen Podcast oder seinen eigenen Podcast AWFNR hört, der weiß, dass er momentan zu Gast in einem anderen Haus wohnt.
Ja.
Berufsbezeichnung. Du bist ja so ein bisschen so ein kleiner Tausendsasser. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, du bist Fotograf. Eigentlich, ich denke mal, darunter werden dich die meisten kennen. Dann hast du deinen eigenen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, Alle Wege führen nach Ruhm. Dann hast du mittlerweile deine eigene Modemarke, Pari. Dazu auch deinen eigenen Laden, auch in L.A.
Ja.
Du bist passionierter Koch. Und deswegen bist du natürlich auch bei uns zu Gast oder bei mir zu Gast. Du bist Bikefluencer neuerdings. Und sportliche Erfolge kann man sagen, du bist vierfacher Weltmeister als Fotograf, wie du das immer so schön sagst. Und einen vierfachen Weltmeister hatte ich, glaube ich, noch nicht zu Gast in meinem Podcast.
Also Cancellara, wie oft war der Weltmeister? Ah, der war noch nicht bei dir, ne?
Nee, nur coole Leute.
Ah, okay.
Nein.
Ich bin wie so eine Zecke bei einem Parasit. Ich habe mich halt in die richtigen Wirte gebissen. Also ich selbst bin nie Weltmeister geworden, aber ich habe Weltmeistertitel betreut sozusagen. Und ich habe halt Sport fotografiert früher. Und da gab es neben Fußball eben auch Formel 1 Weltmeister und diverses andere. Und das da hatte ich viel Glück, ja, das stimmt. Aber also, ich weiß gar nicht, aus Gag sage ich die ganze Zeit, ich bin Influencer. Wenn du jetzt wirklich ernsthaft, wie ich meinen Beruf beschreiben würde, ist es wahrscheinlich Geschichtenerzähler, also Storyteller. Sowohl Audio als auch Audio und Video, als auch durch Medien, die ich erstelle, Videos für Insta, Content kreieren für irgendwelche Marken und für irgendwelche Persönlichkeiten, die halt für sich irgendwas brauchen und meine Sicht der Dinge, so wie wir uns ja irgendwann mal kennengelernt haben, als du mich mal zur Tour de France mitgenommen hast und ich versucht habe, wie ich das so wahrgenommen habe, das halbwegs festzuhalten. Das ist, was ich normalerweise tue und glücklicherweise habe ich da irgendwie manchmal ein bisschen Glück gehabt und kann jetzt ganz okay davon leben. Ja, habe eine Familie, drei Kinder habe ich noch und eine Frau. Und die kann ich ganz gut ernähren mit dem Quatsch, den ich mache. Und das ist ja schon ein Privileg am Ende.
Na, ich bin ja begeisterter Hörer deines Podcasts auch und kann da auf jeden Fall sagen, dass du sehr, sehr viele coole Stories zu erzählen hast. Ich meine, wie du gesagt, oder was ich gerade schon gesagt habe, du hast als Fotograf schon in der Formel 1 gearbeitet. Du hast das WM-Finale 2014 fotografiert. Und du bist mit vielen coolen Bands unterwegs, viel mit Materia, bei den Toten Hosen. Also du bist ja wirklich auch vielseitig unterwegs als Fotograf. Und führst ein sehr, sehr aufregendes Leben. Da kommen natürlich coole Stories zum Vorschein, die du immer wieder erzählst. Und das macht das Ganze ja auch so spannend bei dir.
mir wird schnell langweilig tatsächlich. Deswegen ist so, ich bin so ein, irgendjemand hat mal das Lebensmotto, das war Olaf Lummer, mein Ziehvater in der Fotografie, hat irgendwann gesagt, Maximierung der Ereignisdichte. Also so schnell wie möglich, so viel wie möglich erleben. Das ist, was ich schon immer, also wahrscheinlich ist es ja auch eine ADHS-Diagnose, aber also ich kann ganz schlecht eine Sache die ganze Zeit machen, sondern ich will dann ganz schnell ganz viel andere Sachen. Und das führt halt dann dazu, dass ein paar Sachen passieren. Und also langweilig war es nicht die letzten 10 Jahre, das stimmt. Da bin ich wahrscheinlich am dankbarsten für, dass das einfach so, dass zumindest was passiert. Also dass man was erleben konnte. Und schon geil. Also klar, ich habe große sportliche Erfolge festhalten dürfen. Ich konnte mit Nico Rosberg, weißt du, so der hat, das war schon crazy, das Jahr, was ich mit dem gemacht habe, wo er dann danach zurückgetreten ist und so weiter. Und das alles festzuhalten, das sind Bilder, die bleiben natürlich auch ein bisschen länger. Also nicht, weil ich der tolle Fotograf bin, sondern weil der Typ halt was erreicht hat. Weil der Weltmeister geworden ist und das hoch emotional geworden ist. Und das waren schon ein paar Highlights, die ich da erleben durfte. Das war schon gut.
Und ja, wie du jetzt schon gesagt hast, sorry, jetzt muss geschnitten werden.
Du schneidest in deinem Podcast, bei uns wird nicht geschnitten.
Ja, eigentlich, ey, ich muss echt sagen, das ist mir noch nie passiert, dass ich hatte gerade voll was Gutes im Kopf, jetzt habe ich es vergessen. Genau, ich wollte darauf zu sprechen kommen, also es wird nicht geschnitten, es bleibt drin. Der Fail bleibt auf jeden Fall drin. Nee, ich wollte dich fragen, weil du gesagt hast, dass du ja wirklich so viel, also von einem aufs andere kommst und dir wird schnell langweilig. Wie ist es momentan für dich, jetzt wo du mal zu Hause bist? Da ist ja auch ein ganz anderes Leben für dich wahrscheinlich.
Genau, aber ich habe auch da 3-4 Sachen. Also ich habe mich ein bisschen in Insta-Targeting-Werbung reingefuchst. Ich mache sehr viel Shopify-Themen gerade für genau dieses Pari, die Klamotten, die ich da mache, wie auch sonst so ein paar Sachen und überlege mir so kleine extra Aktionen, die man anders machen kann. Und also langweilig ist mir nicht. Und ich gehe viel Radfahren tatsächlich. Also so gestern war ich hier in Bergen Radfahren, was wirklich richtig scheiße ist, muss ich sagen, weil ich halt riesen fett bin, weil ich 110, 115 Kilo wiege und alle anderen, also ich habe so einen schwedischen Kumpel, mit dem ich immer Radfahren gehe und der, keine Ahnung, der wiegt glaube ich 62 Kilo und der kommt natürlich doppelt, also es liegt nur an dem, ist auch ein bisschen fitter als ich, also es ist wirklich, wenn es was Frustrierendes für mich gibt, dann ist das Berge hochfahren. Und ich schaff's auch teilweise nur in so 8. Postman habe ich gelernt, heißt es. Immer rechts, immer links rangehen. Und aber das tue ich relativ viel im Moment. Also so das ist gerade das, was nicht langweilig wird. Und das ist ja vielleicht auch das, was, also ich finde es schon faszinierend, was man sieht beim Rennradfahren. Also so, wie man die Landschaft erlebt und wie unterschiedlich, jetzt sind wir hier umgezogen und dann kann man hier nochmal unterschiedliche Touren und das ist halt ein schnelles Erleben von vielen Dingen und du siehst, sind sehr, sehr schöne Dinge. Also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch was man nicht machen darf, aber ich time mein Radfahren inzwischen nach Brauereibesuch und Sonnenuntergangslicht danach sozusagen. Also ich habe die Runde gestern so ausgesucht, da gab es so eine Brauerei, da kann man im Straßenverkauf sich so frisch gezapftes Bier, was die wirklich direkt vor dir in eine Dose packen und dann den Deckel drauf machen, in so großen Dosen. Und das ist auch eher, das sind 32 Ounce, das sind eher 980 Milliliter. Und also dann bist du auch echt ganz schön Knülle danach. Und aber das habe ich so eingetimt. Wenn du in einem schönen Abendlicht nach einem Bier rennradfahrend am LA River entlang fährst, das ist doch, also sehr viel Besseres geht gar nicht im Leben, finde ich. Und das ist ein Erlebnis, ich glaube, das kriegt kein anderer Sport so hin, ne? Dass man so schnell so viel sieht und so unterschiedliche Sachen erleben kann und trotzdem ja auch dann doch auch ein bisschen Sport macht. Oder?
Ja, definitiv. Radfahren ist halt irgendwie eine geile Geschwindigkeit. Es ist halt schneller, als wenn man spazieren geht oder joggt. Und halt auch zum Glück nicht so anstrengend wie Joggen. Und es ist halt auch langsamer, als mit dem Motorrad durch die Gegend zu fahren. Also es hat schon echt eine ganz geile Reichweite. Man kann irgendwie in 2-3 Stunden seine unmittelbare Umgebung kennenlernen. Und viele von meiner Freunde, die mit dem Radfahren angefangen haben, die sagen auch so, ey, was die auf einmal für eine Orientierung entwickeln und halt auch so diese Landschaft, wo die eigentlich leben, so 20, 30 Kilometer das Umland kennenlernen, das ist halt schon Wahnsinn. Und,
mega geil. Fahren denn viele Radfahrer Motorrad? Also ist das ein gemeinsamer Nenner?
Es ist ein bisschen schwierig. Also der Nenner tendiert eigentlich dahin, dass wenn Fahrradfahrer anfangen, Motorrad zu fahren, hören sie wieder auf, Rad zu fahren. weil wenn man halt, so wie du jetzt gerade gesagt hast, die Berge hochfährt, dann ist es halt irgendwie geiler ohne Schmerzen und einfach hochballern über die Serpentinen, als sich da irgendwie hochzuquälen.
Jetzt gibt es doch irgendwie, Canyon hat doch irgendein Rad mit Strom gemacht, Specialized auch, oder? Also das wäre für mich die Lösung, dass ich für die Berge ein bisschen Unterstützung kriegen würde. So ein Ausgleich für die 60 Kilo mehr, die ich, also was wiegst du?
77 aktuell? Kilogramm, okay. 78.
77, ja gut, dann sind es 30 Kilo, aber die müsste, also entweder, wenn wir mal Rennrad fahren gehen, irgendwann in unserem Leben, dann musst du entweder genau die Gewichtsdifferenz in Gewichtswesten auf dich drauf machen, in so einem Rucksack. Boah, 35 Kilo, das ist auch echt amtlich, ne?
Ja, ja. Also ja, man sagt pro Kilogramm 8 Watt ungefähr berghoch.
Wirklich?
Ja, das kannst du mal deinem Kumpel, der dann 60 Kilo wiegt, mal vorrechnen, wie viel Watt du eigentlich fährst, wenn du mit ihm berghoch fährst.
Deswegen, 8000 Watt wahrscheinlich. Aber der, okay, und dann würde ich auch mit dir gemeinsam fahren, irgendwann mal. Wir müssen eh mal, du würdest mich schon mal mitnehmen, oder? Also das ist jetzt mein neues Ziel, wenn ich irgendwann mal, du wolltest ja hier mal vorbeikommen, das hat leider nicht geklappt, aber wir müssen mal eine Runde Rennrad fahren gehen, irgendwo, oder? Würdest du mich
da
mitnehmen?
Ja, ganz am Ende habe ich eine Rubrik, da wollte ich dich dazu was fragen, da wäre ich darauf gekommen.
Entschuldigung.
Alles gut.
Ich habe mir auch wenn du natürlich normal Fragen stellst, ich habe mir 3 Fragen rausgesucht hier, die ich dir stellen will, damit es mal andersrum geht, sozusagen.
Ja, das freut mich.
Weißt du? Soll ich mal die erste rausschallern?
Lass mich noch mal den gewinnen. Du bringst mich ganz durcheinander.
Das ist das Ziel davon. Okay, wenn du so sagst, dann frage ich jetzt dich. Was ist dein aktueller Handy-Hintergrund?
Ein komplett schwarzer Hintergrund.
Einfach komplett schwarz, ja. Kein Foto, kein Nix. Inhalt.
Regt meine Freundin extrem auf, weil die hat halt ein Bild von mir. Und ich hasse das, ich finde diesen Kontrast geil, wenn es einfach schwarz ist und dann sehe ich meine App so genau. Und wenn ich halt ein Bild nehme, dann verschwimmt das so. Also keine Ahnung, ich habe auch eine komplett schwarze Hülle. Ich finde das irgendwie cool, wenn das so all black everything ist.
Okay. Und schon immer gewesen auch?
Ja, also seit 2-3 Jahren immer schwarz, ja. Einfach ein schwarzes Bild, ja.
Gut. So, jetzt darfst du wieder. Entschuldigung.
Alles gut. Ich nachdem ich den Gast eigentlich mal vorgestellt habe, erkläre ich dem Hörer auch immer so ein bisschen den Bezug, den ich zum Gast habe, also wie wir uns kennengelernt haben. Und das ist immer ganz lustig, weil die Kennenlern-Story halt immer von beiden Seiten aus oft ganz anders wahrgenommen wird. Deswegen würde ich dich jetzt einfach mal fragen, dass du erklärst, wie wir uns kennengelernt haben, und dann kann ich ja danach ergänzen, falls ich was anders sehe.
Ich glaube, also grundlegend bin ich Fahrradsport interessiert, also so richtig, so während meiner Studienzeit, also mich interessiert schon, so ich habe, glaube ich, ein Semester mal, weiß nicht genau wann es war, aber einen Jan Ullrich Tour de France, wo er abgekackt hat, ich glaube, ich war schon Bianchi oder sowas, also wo er quasi gegen Armstrong verloren, ne?
Genau.
Da habe ich meine komplette Prüfungsphase in der Uni als 25-Jähriger, habe ich gesagt, nee, das fällt auf die letzten 6 Tour de France-Tage, die 7 Prüfungen. Das mache ich erst, man konnte immer am Anfang von Semesterferien oder am Ende die Prüfung schreiben, und dann habe ich die komplette erste Runde nicht gemacht, weil ich Tour de France geschaut habe. Also so ernsthaft habe ich wirklich live Tour de France geschaut, deswegen war ich schon immer Radsport interessiert und irgendwann kommt, also wahrscheinlich ist ja die erste Frage, nennt Erik Zabel wirklich seinen Sohn Rick Zabel? Das kann doch nicht wirklich so sein.
Pass auf, da muss ich kurz zwischengrätschen, ne? Ey, pass auf, richtig geil jetzt, ne? Das ist jetzt eine Premiere auch in dem Podcast, weil jetzt darf man es sagen. Leo, meine Freundin ist schwanger, wir kriegen ein Kind im November.
Oh, herzlichen Glückwunsch, oh Gott, jetzt
Dankeschön,
geht's los.
Dankeschön, okay. Pass auf.
Und wie
dann
heißt
haben der? Dann haben wir, wir haben über Namen gesprochen, ne?
Ja?
Und dann hat mein Papa, der war zu Besuch und hat mir dann so 1-2 Tage später eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, mir sind noch neue Babynamen eingefallen, damit das Ganze im System bleibt. Nick oder Mick, was hältst du davon? Und ich habe nur so gesagt, ey, wenn ich mein, okay, jetzt wissen sie auch schon, es wird ein Sohn. Ich so, ey, wenn ich meinen Sohn Nick oder Mick nenne, dann erklären uns alle für verrückt. Auf keinen Fall werde ich das machen. Das finde ich so bescheuert.
Das, aber ja, aber wenn es im System das, bleiben würde, dann müsste ja aus Erik, Rick, ja, dann müsste ja Ick eigentlich kommen.
Wahnsinn, aber das hat er echt voll ernst gemeint. So, ne? So, ja, Nick oder Mick finde ich echt einen guten Namen. Ich so, Alter, willst du mich verarschen?
Aber erstmal Glückwunsch, das ist sehr schön, das freut mich sehr.
Ja, danke schön.
Zweitens, was steht in deinem Pass? Steht da wirklich als erster Name Rick?
Genau.
Und dann als zweiter? So
nix.
Backup?
Nix.
Gar nichts. Rick Zabel. Das heißt, der hat auch gesagt, das finden wir jetzt lustig und da musst du jetzt durch.
Ja,
das ist genial. Ich habe deinen Vater ja mal kennengelernt. Ich finde ihn ja einen der lustigsten und wirklich realsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Aber das ist schon echt, also das ist auf jeden Fall bold. Da musst du ja erstmal sagen, okay.
Ich habe ja in einer Folge meines Podcasts, habe ich ihm genau diese Frage gestellt, warum habt ihr mich Rick genannt? Und da hat er gesagt, er konnte sich durchsetzen, er hatte irgendwie eine kleine Wette mit meiner Mom am Laufen. Meine Mom wollte mich Jack nennen, eigentlich einen französischen Namen. Also auch nicht viel besser.
Jack Zabel.
Und auch geil, oder? Und das liegt aber da, also es kommt daher, dass sozusagen Rick und Jack beides sehr traditionsreiche Namen im Radsport sind. Also es gab mal so, wo mein Vater klein war, gab es zwei richtig gute belgische Rennfahrer. Der eine hieß Rick van Looy und der andere hieß Rick van Steenbergen. Und das war halt so seine Erklärung, dass wir da halt nachgeeifert sind. Also genauso wie viele Belgier ihre Söhne Eddie nennen, weil halt Eddie Merckx so der größte Radsportler aller Zeiten war in Belgien.
Ja, aber dann Jan wäre doch auch ein schöner Name.
Ja, super. Der ist echt super auch.
Der Triathlet, oder?
Ja.
Nein. Also, und dann, also, aber irgendwann, keine Ahnung, dir mal auf Insta gefolgt, was auch immer, da hast du ja ganz lustige Sachen gemacht und fand das interessant und steckte nicht mehr so ganz so viel drin, aber dann haben wir irgendwann geschrieben, hast du, glaube ich, mal gesagt, komm noch mal rum auf eine Tour de France-Etappe, dann habe ich gesagt, ja. Und habe dann gesagt, dies und das. Und dann habe ich mir irgendwann, glaube ich, nach einem Formel-1-Rennen, wo ich eh in Europa war, bin ich dann einfach noch mal 2 Tage mitgegangen in so ein, irgendwo in Belgien, Kopfsteinpflaster, irgendeine wahnsinnige Etappe. Was ein sehr lustiger, und da haben wir uns zum ersten Mal, glaube ich, gesehen, oder? Dann in irgendeinem Autobahnhotel, wo ich dann quasi abgeholt wurde, glaube ich, im Flughafen in Frankfurt oder sowas. Irgendwer hat mich dann gefahren oder ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin.
In Paris warst du, glaube ich.
Ah, in Paris, ja, stimmt. Und dann sind wir quer rüber gefahren und dann kamt ihr quasi von der Etappe an. Haben wir zu Abend gegessen und haben da, und dann wurdet ihr alle massiert. Und wie hieß der Sprinter nochmal, der dabei war?
Marcel Kittel.
Marcel, genau. Der war auch sehr, sehr nett. Und mit dem hingen wir dann ja rum. Und dann am nächsten Morgen bin ich mit deinem Vater. Und das war, also ich fand das Erlebnis, dieses Jochen Schweizer-mäßige, genug geträumt, jetzt wird erlebt. Erleben Sie mal die Formel 1. Das habe ich schon ganz gut nicht die Formel 1, sondern das erleben Sie mal die Tour de France. Das hat ganz gut geklappt da, weil ich ja quasi dann mit deinem Vater so Schleichwege gefahren bin. In so einem, natürlich so einem komischen Skoda-Begleitfahrzeug und der hat überall Reifen und Laufräder und Getränkesachen versteckt und immer so hin und zurück und der kannte halt jeden einzelnen Schleichweg und zwar, was auch geil war, dein Vater ist ein richtiger Schlawiner, der labert sich durch jede Kontrolle durch, weil jeder weiß, wer der ist. Also jeder erkennt den sofort. Und der hat so viele Polizisten, hätten niemanden durchgelassen, außer deinem Vater, den sie dann so die Hand schütteln und sagen, oh, Monsieur Zabel, oh, très bien und so weiter und gratulieren dann immer. Wie der sich durch diese ganzen Sachen durchschlawinert hat, fand ich auf jeden Fall real und zwar auf jeden Fall geil und so weiter. Und der hatte auch, also der hatte gar nicht die richtigen Sticker, die er brauchte, aber er ist überall hingekommen, wo er hin wollte und hat mir dann halt da so Geschichten erzählt aus seiner Zeit, kombiniert mit Sachen erklärt und dann seid ihr da 7-mal boom an mir vorbeigeschallert. Und ich glaube, morgens gab es ein bisschen Ärger mit Marcel.
Ah ja, stimmt,
das war
ja
auch schön. Das war auch geil. Da saß ich in eurem Bus drin. Ich darf das ja erzählen wahrscheinlich, oder?
Und dann, ja, das und ist alles Geschichte.
Dann gab es, glaube ich, vom Teamchef, von ist der Russe gewesen oder was war der? Ich weiß es gar nicht.
Ja, also der Teaminhaber war Russe, aber der Azevedo, der sportliche Leiter, genau, Dimitri Konischew war das, der sportliche genau. Leiter, ja.
Ich glaube, der hat da nochmal ein kleines Interview mit ein, zwei Spitzen gegeben und das fand Marcel dann nicht so gut. Als er dann nach der Etappe zurückkam, ich glaube, es war kein super erfolgreicher Tag für ihn auch, im Sprint, da ist aber erst das Rad geflogen und dann wurde auch ganz schön gepöbelt. Es war übrigens genauso bei der Formel 1. Mein erstes Rennen, was ich je in der Formel 1 gemacht habe, war in Barcelona, wo Nico Rosberg mit Lewis Hamilton kollidiert sind. Und ich quasi so in so einem, direkt danach haben die sich, also da gab es halt Ärger. Also, weißt du, die hatten halt einen Unfall.
Ja,
und da
ja.
sind auch Sachen geflogen und Türen geschlagen worden und was auch immer. Und ich war auf einmal mittendrin. Und so war es bei euch auch ein bisschen. Ich war ja auf einmal so, also soll ich jetzt hier rausgehen? Und ja, es war auf jeden Fall entertaining. Die erste und einzige Tour de France-Erfahrung, die ich in Person hatte, und habe da ein paar Fotos gemacht. Zu fotografieren war schwierig. Also da hatte ich tatsächlich Probleme, wirklich sauber Inhalt zu kreieren, weil es halt sehr viel um Positionierung, glaube ich, drauf ankommt und ich keine Ahnung hatte, wann ich wo sein soll. Und so ja, also Radsportfotografie ist wirklich schwierig. Also so, man muss ja wissen, welcher, ja, woher man kommt.
Und schon,
das ist schon echt asozial schwierig. Ja. Da habe ich auf jeden Fall nicht besonders tolle Fotos gemacht, finde ich. Das war, wie ich dich kennengelernt habe. Was? Wie ist es denn andersrum?
Ich weiß noch ganz genau, ich kann mich da echt gut dran erinnern, du hast irgendeine komische Story damals, also ich habe dir schon auf Instagram gefolgt und ich habe wirklich den allerersten Podcast, den ich jemals gehört habe, war Alle Wege führen nach Ruhm, da bin ich so zum Podcast hören gekommen. So die erste Staffel von damals, von eurem Podcast. Und, dann bin ich auf jeden Fall dir gefolgt, auch auf Instagram danach, also nach dem Hören des Podcasts. Und irgendwann hast du mal so eine Story hochgeladen, wo du so Strecksprünge gemacht hast. Und ich glaube, die habe ich so aus Spaß nachgemacht und dich getaggt. Und dann lag ich im Bett abends und wollte eigentlich schlafen gehen, habe nochmal auf mein Handy geguckt. Und dann hattest du mir auf einmal bei Instagram geantwortet, das weiß ich noch. Und da war ich total happy und habe zurückgeschrieben, wir haben kurz geschrieben. Und das war es dann eigentlich so, der erste Kontakt. Und dann war in demselben Jahr, ein bisschen später im Mai, war die Tour of California. Die ging in Long Beach los, direkt bei dir um die Ecke. Da warst du leider nicht zu Hause.
Genau.
Aber ich war da in der Ecke mit dem Rad und dann haben wir daraufhin nochmal geschrieben. Und dann habe ich gedacht, ach schade, wenn es jetzt nicht klappt, dann komm nochmal bei der Tour vorbei. Und genau, dann haben wir eigentlich geschrieben und dann bist du zur Tour vorbeigekommen. Und das war die neunte und die zehnte Etappe damals, 2018. Und du bist am Abend der achten Etappe, glaube ich, gekommen. Und du bist sogar genau an dem Tag gekommen, stimmt, wo da auf der Etappe war ich Zehnter, glaube ich. Das war bis dato mein bestes Tour de France-Ergebnis auf einer Etappe. Also es ging sehr erfolgreich los und die Etappe danach, die neunte, die war ein Sprint. Wie du gesagt hast, ja, da haben wir als Team nicht funktioniert, schlecht gefahren. Und dann kam an diesem Tag noch dieses komische Interview raus, was halt wirklich so ein bisschen intern richtig für Stress gesorgt hat. Und dann die zehnte Etappe, wie du gerade schon gesagt hast, war dann die Paris-Roubaix-Etappe, das ist eigentlich so eine richtig legendäre Etappe bei der Tour, wenn die stattfindet. Und dann bist du wieder los. Und ich weiß auch, mir war's mega unangenehm, weil, was du gerade schon so beschrieben hattest, dass du ja wirklich total in diesen internen kleinen Fights mit dabei warst. Genauso waren wir dann auch, oder haben wir dich ja verabschiedet gefühlt. Also du bist dann nochmal zum Bus nach der Etappe, nach der zehnten. Und wir mussten ganz schnell zum Flugzeug, weil wir dann abends noch in die Alpen geflogen sind, direkt von Nordfrankreich in die Alpen. Und eigentlich sollte unser Pressesprecher, der sollte sich ja darum kümmern, wie du abgeholt wirst und wie du weggebracht wirst und all das. Und der hat sich aber einfach um nichts gekümmert gehabt. Das heißt, die Etappe war zu Ende und du standst einfach da in Roubaix, in diesem kleinen Ort in Nordfrankreich.
Oh, stimmt. Und, naja, der hat sich schon, der hatte halt auch ein bisschen andere Sachen zu tun. Also darf man jetzt auch nicht vergessen, dass der.
Ja, aber das war schon Stress. Das war schon komisch, weil da warst du so, ja, ich muss jetzt nach Köln. Wie komme ich denn da hin? Und dann so, ja, so im Umkreis von 5 Kilometern.
Ich bin dann zu irgendwelchen Zügen gefahren mit irgendeinem Uber. Habe ich mir da bestellt und bin dann bloß so, ach, das muss dir keine Sorgen machen. Das fand ich eher ganz lustig. Und ja, also ich meine, an dem ersten.
Erzähl.
Also grundlegend fand ich es, also es ist doch total geil, dass ihr sowas zulasst. Also für mich ist es viel, viel interessanter, dass ich das wirklich so erlebt habe. Ich habe auch im gleichen Hotel wie ihr gepennt. Ich habe, keine Ahnung, bei den Massagen saß ich die ganze Zeit mit euch, während der eine massiert wird und der andere da redet. Und für mich ist es dann, keine Ahnung, meine Mutter ist Mediatorin und ich habe schon auch ein Interesse an Konflikten. Das finde ich immer interessant. Ja. Also ich gucke mir auch so auf RTL irgendwelche komischen Halb-Reality-Shows an. Und so war das ja auch ein bisschen. Also so, da ging es ja ein bisschen, der eine hat über den anderen das gesagt und dann war das so und was auch immer. Und vielleicht, also ich muss sagen, was macht der Marcel inzwischen? Also der ist doch zurückgetreten, oder?
Genau, Marcel hat aufgehört. Ja. Der wohnt, ja. Der ist auch Papa geworden. Und hat auch so daraufhin, glaube ich, ein bisschen so gesagt, okay, er will sein Kind ein bisschen aufwachsen sehen. Und
Bei denen fand ich sehr, sehr nett auch. Also ich war voll auf seiner Seite und super. So. Und es war schon klar erkenntlich, dass der einfach scheiße behandelt wird dazwischendrin. Und es war auch, und ich finde es schon auch lustig, ich meine, ihr dürft keinen Alkohol trinken auf der Tour, ne? Also wenn ihr da als Athleten seid, ne?
Ja, es ist jetzt nicht verboten, aber es ist jetzt
aber geil, weil ich ja quasi, ich konnte mit euch nicht essen, glaube ich, an dem Abend, weil es irgendwie irgendwelche unterschiedlichen Carb, was auch immer Sachen gab. Am ersten Abend habe ich mit euch gegessen, mit dem verrückten Koch, der da mitgefahren ist, und am zweiten Abend ging das irgendwie nicht, weil irgendwelche Besprechungen da auch noch waren und was auch immer. Und dann saß ich doch im anderen Restaurant nebendran und habe immer Geheimbiere bestellt. Und ich sag mal so, der ein oder andere hat vielleicht mal einen Schluck dran genommen. Das war auf jeden Fall lustig. Also für mich war das eine riesen Erfahrung. Also es war tatsächlich so lustig und mega geil. Natürlich war es auch real, da mit deinem Vater durch die Gegend zu fahren und das alles zu sehen und so weiter. Und das 2 Jahre später fahre ich jetzt selbst auch ein bisschen. Das ist jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Ich wusste damals weder, was irgendein Laufrad ist, noch warum man irgendwie, da war noch ein anderer Fotograf dabei. Wie hieß der denn? Der war mega nett auch.
Ich glaube, war das nicht Jojo?
Ich weiß es nicht.
Genau. Nee, aber darauf wollte ich auch hinaus, dass du damals noch gar nicht so, also du warst halt einfach ja dabei und hast die Erfahrung so genossen und du warst noch gar nicht so mit dem Radsportfieber infiziert an sich.
Ja, als Aktiver, ja, das stimmt.
Ja. Und was halt auch viele immer gar nicht sich so vorstellen können, ist halt, dass man bei der Tour de France halt wirklich ganz oft auch in so B&B-Hotels schläft und so. Also die meisten Leute stellen sich ja wahrscheinlich vor, dass wir da in 5-Sterne-Hotels, Luxusbunkern untergebracht sind, aber davon gibt es nicht so viele in Frankreich. Das heißt, als du dann auch bei uns dabei warst, hatten wir, glaube ich, die 2 Nächte, wo du dabei warst, hatten wir echt keine guten Hotels. Und das macht die Erfahrung aber auf jeden Fall ein bisschen reeller noch, ja.
Ja, das ist riesengeil. Ich fand das gut.
Was gut. Ja, super. Dann, ich habe auch mir ein paar Fragen überlegt für dich.
Ja.
Die erste wäre gewesen, das hast du schon ein bisschen erklärt, welchen Bezug du überhaupt so zu Radfahren oder Radrennsport hattest. Du hattest ja gerade schon so ein bisschen erklärt, Jan Ulrich, Tour de France in der Studienzeit. War das so der erste Kontakt?
Mein Vater hat uns immer in so Radfahrtouren gebracht, als Kind sozusagen. Der war immer, die Sache, die immer gemacht haben, waren, der hat immer mit einem Kind, wir haben 3 Kinder, ich habe 2 Geschwister und der ist immer Radtouren gefahren mit uns. Und das war wahrscheinlich so, aber also ernstzunehmende Radtouren. Das hat klein angefangen. Man würde Tourenrad, also mit so Taschen und Zelten und so, weißt du?
Ja.
Und,
ja.
Und der Abschluss war dann schon, da bin ich von Heidelberg nach Dänemark gefahren. In 2 Wochen. Ach, und halt auf Campingplätzen gepennt immer und mein Bruder ist, glaube ich, in die Bretagne gefahren und so. Also den in den Sommerurlaub war dann, wenn man 17 war oder 16 war, so der Abschluss. Deswegen, und daraus entstand, dass ich glaube, wir haben dann nochmal eine Tour gemacht, so mit 19. Ich war mit 18 noch relativ sportlich und habe damals auch Triathlon gemacht und so weiter und bin echt viel Rennrad gefahren damals. Und da sind wir dann auch mal richtig, also da sind wir mal quer durch Polen gefahren und mein Vater und ich sind Rad gefahren und meine Mutter, Schwester und Bruder sind mit dem Auto gefahren und haben sich dann die Stadt angeguckt und wir sind dann immer in die Hotels gegangen. Das waren so die früheren Touren und dann habe ich immer mal wieder, ich hatte noch einen in Hamburg mal eine Zeit, als ich studiert habe, ich hatte da BWL studiert, wo ich das wieder durch Olaf, so ein sehr enger Freund von mir, der mich wieder ein bisschen daran gebracht hat, da gab es mal so 2 Jahre, wo ich echt viel Rennradfahren war in Hamburg, was geil war, weil da wir haben so auf dem Hausboot gewohnt, im Freihafen, und dann konnte man von dort direkt rüberfahren, das war schon immer sehr, sehr gut. Und das hat aber wieder eingeschlafen und jetzt ist es so ernst wie nie, glaube ich. Look pro, go slow ist mein Lebensmotto. Also ich bin so ein richtiger Idiot, den alle. Also was ich mich wirklich frage, ist alles, was ich so tue, und ich poste schon viel darüber und was auch immer, und dann Radtrikot auch gemacht mit Pedal Mafia und was auch immer, und so ein richtig ernstzunehmender Radfahrer, also normaler Radfahrer, der muss doch eigentlich denken, was für ein Vollidiot ist dieser Ripke. Unfit, speckig, versteht, also ich meine, hat keine Ahnung, wo was ist, und also weiß doch überhaupt nichts über, also ist es eine Beleidigung für den Radsport, was ich da mache? Fragezeichen. Nee.
Nicht? Nee, auf keinen Fall. Also wenn man eins, glaube ich, so der Radsport-Community lassen muss, dann, dass sie wirklich sehr, also die haben schon eine große Willkommenskultur, also da darf wirklich jeder mitmachen, egal wie du jetzt aussiehst, ob du 100 Kilo wiegst oder 50 Kilo wiegst, und ich glaube schon, dass da viele das eigentlich cool finden, dass jetzt jemand wie du oder auch Joko, die halt eine riesen Reichweite haben, dass die dem Thema Radfahren ja eine Bühne bieten, und ihr macht ja, was ich ja auch echt cool finde, so, das sieht man jetzt in letzter Zeit immer mehr, das, was ihr macht, das Radfahren wird da so ein bisschen das neue Golfen gefühlt, also das wird so ein Lifestyle-Ding, und das ist ja für die ganze Szene mega gut auch.
Das freut mich. Also das ist ja dann am Ende, also keine Ahnung, ob das jetzt, also es ist tatsächlich so, dass mir viele, viele, viele Menschen schreiben, dass sie so jetzt wieder angefangen haben, also es ist eher so ein Aufwecken von, glaube ich, dass Leute eh schon Radfahren wollten, so, und ich glaube ja, dass, also ich glaube zu 100%, dass da noch viel, viel, also es ist ja was Richtiges, du bewegst dich, du bist draußen, du bist, und das, also ich finde, das Soziale ist eigentlich das noch viel krassere, also so dieses, dass du dich verabredest zum Sport machen und wirklich ein Event ja am Ende kreierst, und dass du, also wenn wir jetzt hier, gestern waren wir Radfahren schon zu viert oder zu fünft wieder, und da kommen halt Leute unterschiedlicher Natur zusammen, und dieser, dass man Leute kennenlernt, mit denen man ja sonst nicht zwingend rumhängen würde, das finde ich schon mega, mega, mega geil. Und das ist also, ich habe jetzt auch, ich habe mich mit Schwalbe zusammengetan, mit dem Reifenhersteller, und da machen wir der Paris Bike Club heißt jetzt Paris Souplesse Club, was, glaube ich, deren Momentum für so, also das deren, sagt dir das Wort was? Das
ist jetzt die erste, ja? Ich glaube, das bedeutet, wenn man so einen leichten Tritt hat, kann das sein, ja.
Genau, und dass man ein Trottel ist beim Radfahren, sagen wir es mal so. So wie ich. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, aber so dieses Freizeitmäßigere, nicht sportlich, völlig wahnsinnig, sondern auch mal, also ich meine, ich versuche schon, aber ich kann halt nicht schneller fahren. Das ist ja die Wahrheit. Und das heißt jetzt Paris Souplesse Club, und da machen wir so Rides durch Europa, und also fangen in Deutschland an, und am Ende endet es dann mit einem, also die Gewinner kommen dann zu uns nach Amerika auch, und dann fahren wir hier eine Woche durch LA und so. Also diese Community-Gedanke, dass man so Sachen machen kann, das finde ich schon abgefahren. Und das ist beim Laufen ähnlich, also so Laufclubs finde ich ähnlich, finde es aber noch krasser beim Radclub. Also so irgendwie sind das genieße ich noch viel, viel mehr, weil irgendwas ist da noch ein größerer gemeinsamer Moment. Vielleicht ist auch dieses Outlaw-Ding, dass man so gegen die Autofahrer gefühlt ist, weißt du? Und ja, dass man so, man ist cooler als die anderen, und also finde ich zumindest. Und man findet halt so unterschiedliche Wege raus, und es ist so ein, das ist natürlich super nerdig, so Radwege, wo man fahren kann, im Internet rauszusuchen, aber ich genieße es sehr. Also ich finde es tatsächlich geil, weil es viel zu entdecken gibt, weil es viele Leute gibt, und ich, also wenn ich, ey, gestern hatten 5 Leute dieses Trikot an von mir. Das sieht so geil aus, und das hat mich so stolz gemacht, und es hat so einen Bock gebracht, und die Vorstellung, dass vielleicht irgendwann mal 50 Leute mit diesem Trikot durch die Gegend fahren und was auch immer, ist ja mega, also es ist schon auch so, und ich laber die jeder an, also so die Leute sind ja kommunikativ unter Radfahrern auch, also so alle, also gestern sind uns wieder 3 hinterhergefahren, andere Radfahrer, und haben gefragt, wo es das Trikot gibt, und was denn das, und bla bla, und das liegt ja nicht daran, dass die wirklich das Trikot so ultra geil finden, sondern dass sie einfach ein Interesse haben und dass es Kommunikation gibt, und das wiederum ist super und ist gut und finde ich auch riesen, riesen geil. Und so dieser, ja, auch danach bei einem Bier zusammensitzen ist ja auch, finde ich, zumindest bei uns wird das sehr kultiviert. Gestern haben wir sogar Carbloading gemacht davor. Gestern habe ich Nudeln gemacht. Also wir haben 12.30 Uhr war Treffpunkt, da gab es Nudeln mit Tomaten. Macht man doch so, oder? Macht man das noch so?
Ja, eigentlich eher mit Öl und Käse, weil Tomatensauce stößt man immer schnell von auf.
Okay, Entschuldigung.
Aber also wenn man locker fährt, kein Problem. Aber wenn man jetzt Rennen fährt, dann macht man das nicht. Nee.
Und dann haben wir so VO Plus heißt es, so ein Nahrungsergänzungsmittel-Mixer, wo ich so mitmache ein bisschen. Da sind so Pre-Workout irgendwelche Kirschen, die dich pushen und irgendwelche wahnsinnigen Sachen drin. Und das haben wir dann sehr intensiv alle getrunken und zelebriert und dann sind wir alle losgefahren. Und das war schon geil. Und danach dann ein Bier, und also dabei schon ein Bier in dieser Brauerei und dann danach noch ein Bier hier und so. Und das ist dann alles, natürlich dauert es auch 7 Stunden in Summe. Aber das waren sehr, sehr, sehr glückliche 7 Stunden in meinem Leben. Und das ist ja der Radsport. Also so, das ist das, was einem sowas gibt, dass man was schafft, finde ich. Und das, also ich fühle mich bescheuert, dir zu erklären, wie ich das finde. Du hast das ja alle schon als 8-Jähriger wahrscheinlich einmal so erlebt. Und deine Zuhörer wissen ja alle, wovon ich rede. Ich finde es nur wirklich, also ich bin total stoked und finde es geil und will das noch viel, viel mehr machen, sonst würde ich ja sowas, so wie diese Fahrten und sowas nicht machen wollen. Weißt du, also so, ich hab da auch Bock, das jetzt nochmal ein bisschen größer zu machen, sozusagen.
Nee, ich finde, macht mir auch Spaß. Also ich muss auch sagen, dass ich dein Trikot extrem, das sieht echt cool aus. Und das ist ja auch so, das, was auch jetzt geil ist am Radfahren.
Soll ich dir mal einen schicken? Ich hab noch welche. Du trägst doch S und XS, oder?
Ja, sehr gerne.
Ja, ich schick dir jetzt gleich mal welche. Trage ich kurz, aber, kann ich jetzt eintragen bei Shopify und dann geht's direkt raus.
Geil. Nee, aber das ist wirklich auch jetzt echt cool, dass es halt so richtig viele coole Marken mittlerweile gibt, die halt auch wirklich coole Radklamotten designen, dass man auch wirklich nicht aussieht wie so ein Vollidiot, sondern dass man halt wirklich stylisch aussieht und auch nochmal.
Man sieht immer noch aus wie ein Vollidiot. Also ich sehe aus wie ein Brustpelle. Das muss man schon auch. Also wenn man dieses ganz enge und Lycra-Ding irgendwie mal in den Griff kriegen würde, es muss doch auch eine Radhose geben. Also erzähl mir doch nicht, dass es einen Unterschied macht, ob das ein bisschen.
Ja, perform. Also wenn du jetzt einfach Rad fahren willst, um Rad zu fahren, dann auf gar keinen Fall. Und aber im Rennen schon. Aber das versuche ich auch ganz oft so den Hörern zu erklären. Weil, was ihr in eurem Podcast ja auch schon öfter mal so gesagt habt, dann kriegst du Nachrichten, das ist selbst bei mir so. Ja, warum hast du die Socken unter der langen Hose oder über oder die Brille unterm Helm? Also die haben so ihre Regeln, wie man auszusehen hat, wo ich mir denke, ey, das ist doch einfach alle fahren, wie sie fahren wollen. Also auch in der letzten Folge zum Beispiel haben wir, da kam eine Hörerfrage, habe ich mit einem Teamkollegen beantwortet. Die ging um Wind. Der hat gefragt, ja, er hatte immer so Probleme mit dem Wind, seine Runden zu planen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich würde dir den Tipp geben, immer mit Gegenwind loszufahren, weil dann hast du Zurückrückenwind, das ist halt viel angenehmer. Da habe ich so viel Nachricht zu bekommen von Fahrern, die das halt anders machen mit der Erklärung. Ich denke, ja gut, dann mach's halt anders, ist ja cool, so, weißt du? Aber du hast schon viele Klugscheiße auch im Radsport, aber
Stimmt schon. Aber vielleicht wollen die ja auch nur helfen. Darf man auch immer nicht unterschätzen. Es kann auch sein, dass die einfach helfen wollen. Dass die einfach mit ihren Tipps, und das finde ich auch schon wieder abgefahren, also so wie viel wirklich ernst gemeinte positive Nachrichten ich dazu kriege, das ging mir in keinem anderen Sport so. Also kein anderer Sport hat mir so klar einfach erstmal gesagt, ja hier, guck mal, da ist auch noch eine geile Runde, check mal das aus und wenn wir mal da sind, dann machen wir das mal. Und also so gerade so Routen und so weiter, das finde ich echt crazy. Das ist nicht so, ich habe meine perfekte Route, die erzähle ich niemandem, sondern dass ich eher das Gefühl habe, dass Leute Bock haben, das zu teilen mit anderen Leuten. Und das finde ich total geil.
Ja, also die krasseste Erfahrung, die ich wirklich gemacht habe, das war letzten November. Wir haben hier in Köln so auch so eine Trainingsgruppe. Da sind zwei Teamkollegen von mir auch dabei. Also wir sind insgesamt 4 Profis und noch 1-2 Amateurfahrer, die auch dabei sind. Und wir haben sozusagen aus Spaß, wir haben so einen Instagram-Account zusammen. Das sind die Trainingstiere aus Köln, die Kölner Trainingstiere. Ja. Und wir haben so aus Spaß, haben wir einen Tag der offenen Tür ausgerufen, wo wir gesagt haben, hey, um 11 Uhr Sonntag fahren wir da los an der Radrennbahn in Köln, wir fahren 60 Kilometer und dann organisieren wir ein bisschen Kaffeekuchen danach, das stellen unsere Freundinnen, Frauen dahin und dann snacken wir noch was zusammen und dann fahren wir wieder nach Hause. Einfach nur für den Spaß.
Ja.
Und dann standen an diesem Sonntagmorgen da über 400 Fahrradfahrer auf einmal.
Mega.
Und
mega geil.
Ja, es ist mega geil.
Das will ich auch. Paris Supplies Club bei dir in Köln. Da machen wir auch.
Richtig geil. Dann mussten wir erstmal die Polizei anrufen und so, weil du kannst ja nicht mit 400 Leuten einfach so losziehen. Das ist ja wie eine Demonstration.
Das darfst du nicht, ne?
Nee, genau. Die Polizei hat uns dann den Tipp gegeben, dass wir sozusagen das in so 50 Fahrergruppen ungefähr aufteilen sollen. Also hatten wir dann so 50 Fahrergruppen, die in einem Abstand von einer Minute gestartet sind. Und wir haben uns dann außerhalb von Köln getroffen und sind dann halt alle zusammengefahren. Und das war Wahnsinn. Also wir haben auch zwischendurch mal angehalten und Videos gemacht. Das war wirklich ein Meer von Fahrradfahrern. Und das ist ja crazy. Den Kuchen, den wir danach hatten, der war halt innerhalb von einer Minute und 30
so,
Sekunden
zwei weg. Zwei Bleche. So. Ja, ich habe für alle Kuchen gemacht.
Ach ey, das war so krass. Und dann fährst du auch neben Leuten und die kommen dann zu dir an und sagen so, ja, ich bin heute Morgen um 4 Uhr in Kiel losgefahren. Es freut mich so, dass ich heute mit euch fahren kann. Und du sagst so, wie, du bist als Kiel heute früh losgefahren, um mit uns Rad zu fahren? Ja, ja, mit meinem Kumpel zu 6 ist losgeballert mit dem Van.
Die sind geil.
Da denkst du dir so, Wahnsinn, ey. Das ist geil. Ja, das hat schon echt eine geile Community, wirklich.
Genau, und das wiederum, also bei mir ist es ja schon, meine Leute sind auch alle deutsch, aber wenn du das quasi, bei dir sind es ja dann richtig ernstzunehmende Radfahrer.
Nee, gar nicht. Sagen, da war, ey, nee, wirklich, da waren wirklich komplett von wirklich
fit ich da mitfahren? Bis,
ja, auf jeden Fall. 100%.
Wie viele Kilometer seid ihr gefahren?
60.
60, okay, das schaffe ich, ja. Crazy,
ja,
okay.
Ja.
Genau, also so will ich es halt auch machen, das ist halt nicht, weil ich muss schon sagen, ich habe so 3-4 Runden, wenn ich hier so Pedal Mafia sind diese, das ist halt ein Freund von mir, der hier war und Orange County ist ja eine riesengroße Radsport-Community auch und ich bin dann 2-3 Mal mit Leuten mitgefahren. Das war auch schon richtig scheiße. Wenn ich so 20% über meiner Leistungsfähigkeit fahre und die ganze Zeit mich entschuldigen muss und die ganze Zeit im Arsch bin und so weiter und ich muss auch sagen, je sportlicher es wird, desto kriegerischer wird's mit den Autofahrern. Also das war schon, ich habe halt keinen Bock, von einem Ford-Pickup-Truck von irgendeinem Typen überfahren zu werden. Ja. Und in den USA sind ja nur so Wahnsinnige unterwegs. Insofern, da fahre ich lieber defensiv und pöbel niemand an und fahre einfach auf dem Radweg. Also ich fahre wirklich viel auf dem Radweg einfach. Das kannst du ja dann mit 400 Leuten nicht mehr.
Nee. Ja gut, aber mit 400 Leuten kann auch kein Auto überholen. Ja. Gut. Willst du deine nächste Frage stellen?
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, was war der Moment in deinem Leben, wo du realisiert hast, dass du nicht, also invincible, unverwundbar ist, glaube ich, der Begriff, unverwundbar bist. Also was war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das schaffe ich jetzt nicht mehr.
Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich hatte schon mehrere Momente in meinem Leben, die so waren. Also, ich glaube, das erste Mal war wirklich so als Kind schon direkt, also als Jugendlicher. Wie alt war ich da? 13, 14 Jahre alt. Das habe ich sogar schon mal im Podcast auch live erzählt. Ich bin halt schon Radrennen gefahren zu der Zeit. Ja. Und ich war halt ein Kind, weißt du, ich bin sonntags so rund um die Mülltonne gefahren hier irgendwo um die Dörfer aus Spaß und Profi-Radszene hat mich gar nicht interessiert, ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, dass mein Vater so gut ist, wie er halt war, das habe ich erst so realisiert, als ich älter war. Na, auf jeden Fall war dann damals, glaube ich 2007, diese Pressekonferenz Rolf Aldag, Erik Zabel, wo sie das erste Dopinggeständnis gemacht haben. Ja. Und das war total krass für mich, weil ich das gar nicht so schlimm wahrgenommen habe als Kind. Ich dachte, ich habe also schon gescheckt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie geil, was da passiert, aber okay. Und ich bin in Köln-Longerich ein Radrennen gefahren und bin aus den Duschen gekommen und da hat ein Kamerateam vom WDR mir so Fragen gestellt halt. Und ja, da war ich total überfordert mit. Und dann auch ab dem Tag an war auch so, dass halt, du warst ganz anders, auf einmal wurdest du wahrgenommen und ganz anders beäugt, so als wie das vorher der Fall war. Vorher warst du gefühlt ein Teil der Community und dann ab dem Moment haben alle auf einen geguckt, noch viel krasser. Ja. Und das war auf jeden Fall so ein, vielleicht nicht wirklich eine riesig gute Antwort jetzt auf die Frage, in dem Sinne, dass ich mich unverwundbar gefühlt habe, aber so, da habe ich mich schon, ja, das erste Mal so verwundbar definitiv gefühlt. Ja, das zweite Mal, muss ich so sagen, war wirklich dann, als ich Profi geworden bin, so 2014, 2015. Man muss so vorstellen, ich war in den ganzen Nachwuchsklassen war ich sehr, sehr gut. Ich war schon mit 18 damals deutscher Meister in der U23, also direkt im ersten Jahr. Bin nach 2 Jahren in der U23 direkt Profi geworden. Hab damals den Weltcup gewonnen, Flandern-Rundfahrt U23. Bis dato der einzige Deutsche, der jemals diesen Weltcup gewonnen hat in Belgien, was so total prestigeträchtig ist. Und da hatte ich halt immer in meinem Kopf so, alles klar, ich werde auf jeden Fall richtig krass in die Fußstapfen meines Vaters treten. Ich schaffe alles das, was der auch schafft. Und dann bin ich Profi geworden und dann fährst du nur noch gegen die Besten. Und auf einmal habe ich gemerkt so, fuck, Alter, so, ich gewinne gar nicht mehr. Es wird auf einmal total schwierig. Und das war aber so im Nachhinein ein guter Moment, weil ich dann zu der Person geworden bin, die ich jetzt bin. Und ich kann in den Spiegel schauen, bin total happy. Aber das war echt schwer, das am Anfang so zu schaffen, weil du ganz oft hast du so gemerkt, Leute schauen dir ins Gesicht, die schauen dir in die Augen und du hattest dieses Gefühl von, dass die irgendwie enttäuscht sind oder diesen Blick so, ah, der ist nicht so gut wie der Vater und dann, dass so total negativ behaftet war. Aber das war halt auch echt, echt kacke. Und musste ich ein bisschen dran wachsen. Und vielleicht sogar noch ein dritter Moment dann, das war ehrlicherweise, weil du jetzt gerade im Podcast da bist, als du dann weggefahren bist, damals wieder, als du bei der Tour zu Besuch warst, nach Hause gefahren bist, bin ich ja, einen Tag später war dann der Ruhetag und zwei Tage später, also ich auf der 12. Etappe der Tour, bin ich ja dann ausgestiegen auch. Und bis dato bin ich alle meine Grand Tours, alle Rundfahrten, die über 3 Wochen gingen, bin ich alle zu Ende gefahren. Und das war wirklich das erste Mal, als ich ausgestiegen bin bei einer Rundfahrt, weil ich einfach ja an irgendeinem 35 Kilometer Alpenpass in Frankreich gehangen habe, schon mit so viel Rückstand mit 2, 3 anderen Fahrern, dass wir schon wussten, okay, wir werden die Zeitkarenz nicht mehr schaffen. Und das war auch ein harter Moment, wenn du so weißt, okay, fuck, ich bin jetzt nicht mehr Teil der Show, ich bin jetzt raus, so, ja.
Da hat dann, also, aber hast du dann auf der Etappe, hast du die noch zu Ende gefahren?
Oder nee, ich bin dann in den berühmten Besenwagen gestiegen.
Wirklich, den gibt's auch in echt.
Ja, den gibt's, ja. Und es ist ein Scheißgefühl, also es ist so, das ist auch total bescheuert, weil du bist in dem Moment, wo du vom Rad steigst, bist du eigentlich happy, weil das ist vorbei ist, so erstmal die Schmerzen und so. Und dann sitzt du ungefähr 2 Minuten in diesem Wagen drin, mit deinem Rad ist im Kofferraum und du sitzt in diesem Van einfach mit 2, 3 anderen Profis, die auch ausgestiegen sind. Und dann merkst du so, ja fuck, jetzt ist es vorbei, so. Und dann realisierst du das erstmal. Und dann fährst du aber halt auch 3 Stunden bis ins Ziel mit 21 km/h hinter dem letzten im Rennen halt her. So, das ist halt so ätzend.
Oh, kann man da sein Handy laden?
Naja, man hat da kein Handy dabei. Ja, man hat ja nur das dabei, wo man Rennen fährt.
Oh, gerade. Oh,
das ist echt scheiße. Schrecklich, ja.
Okay, aber das, oh, wie viel steigen denn aus? Also wie viel Prozent der Leute schaffen es nicht zu?
Ah, ich sag so, jedes Jahr würde ich so sagen, so 30, 40 Fahrer von Gestarteten. Also wenn 180 starten, kommen so 140 ins Ziel, schätze ich.
Was passiert denn dieses Jahr mit Tour de France überhaupt? Weiß man das schon?
Also normalerweise soll es am 29. August losgehen. Die hätte ja eigentlich Ende Juni stattgefunden vor Olympia, aber wurde natürlich verschoben. Und der Weltverband hat jetzt erstmal so ein Rennprogramm oder einen Rennplan rausgegeben. Der geht am 1. August los bis zum 31. Oktober, 3 Monate Saison dieses Jahr. Ja, aber ob das alles so stattfinden kann mit Reisebeschränkungen und ja, das steht in den Sternen noch, ne?
Okay. Und du fährst aber Tour de France wieder, wenn sie stattfindet?
Ich wäre dieses Jahr normalerweise nicht gefahren. Also ich wäre den Giro d'Italia gefahren, die Italien-Rundfahrt. Okay. Ja. Weil dieses Jahr die Tour de France extrem bergig ist. Aber ja, vielleicht ändert sich das jetzt. Ich hatte halt einen ganz guten Start in die Saison bis jetzt dieses Jahr. Und das Team ist sehr happy mit mir. Von daher, vielleicht wird das jetzt doch nochmal Thema. Mal schauen.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Was war in den letzten 12 Monaten der glücklichste Moment, also für dich? Wo warst du am meisten happy? Wo hast du in den letzten 12 Monaten für dich gesagt, das ist es? Und ich habe noch was, also denk eine Sekunde drüber nach, bitte, weil auch die Zuhörer sollten jetzt mal drüber nachdenken, was ihr glücklichster Moment war. Weil ich nämlich glaube, dass man zu wenig darüber nachdenkt, wo man glücklich war. Weil in den letzten 12 Monaten waren garantiert ganz viele Sachen, wo man riesenglücklich war. Und man denkt, also ich persönlich denke viel zu viel darüber nach, wo ich nicht glücklich war und was alles schiefgegangen ist. Und zu wenig darüber, wo man glücklich ist. Deswegen kann das auch jeder für sich mal einmal mitmachen. Aber jetzt möchte ich es erstmal von dir hören.
Na? Am allerglücklichsten war ich wirklich, als meine Freundin mir gesagt hat, dass ich Papa werde, dass ich Vater werde. Ja. Und dann. Dann haben
wie hat sie das gemacht? Wie hat sie es erzählt?
Total unromantisch. Ich lag in Abu Dhabi beim Rennen. Ich bin die Tour of Dubai oder Tour of Abu Dhabi, Tour of Emirates gefahren. Und Es war in der Nacht, als wir in Quarantäne gestellt wurden da. Wir wurden dann in Quarantäne gestellt, das Rennen wurde abgebrochen. Und in derselben Nacht kam einfach nur, also sie hat mir erst so eine Nachricht geschrieben, weil ich so nachts angerufen habe, gesagt, ja, wir sind in Quarantäne, bla bla bla, alles scheiße gerade. Und sie meint so, ey, sei nicht so negativ, die Zukunft wird goldig, wird super. Und hat so ein paar Synonyme reingehauen, sag ich mal. Und ich habe es halt gar nicht gecheckt. Ich habe nur so geschrieben, okay. Dann hat sie so gesagt, liest dir das nochmal durch, bitte. Und dann habe ich so, hä, schwanger? Und dann kam einfach nur der Schwangerschaftstest als Bild. Und das darf man jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht erzählen, weil da werden richtig viele sich denken, was für ein Idiot. Aber ich in meinem Kopf war das irgendwie immer klar, dass es ein Junge wird. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so auf das Geschlecht eingeschossen hatte. Und in Zeiten von Corona durfte ich leider nie mit zum Ultraschall gucken. Aber dann hat die Frauenärztin gesagt, ja, es sieht so aus, als wenn es ein Mädchen wird. Aber da macht man ja so einen pränatalen Test und dann kriegt man das endgültige Ergebnis. Und ich war diese 5 Tage, bis dieser Test kam, echt so, ich habe das niemandem erzählt, aber ich war so innerlich so ein bisschen geknickt, dass es ein Mädchen werden sollte. Die Frauenärztin hat so gesagt, die Frauenärztin hat gesagt, ja, das wird wahrscheinlich ein Mädchen, sieht so aus wie ein Mädchen. Und ich war so richtig so, oh Mann, Mädchen, okay, was soll ich mit einem Mädchen anfangen? So total, total bescheuert im Nachhinein, wirklich, gebe ich auch zu. Und dann kam der Anruf und also meine Freundin hat schon gemerkt, dass ich jetzt nicht begeistert war. Und da hat sie nur gesagt, ah, da wird sich aber jemand freuen. Und dann bin ich halt hellhörig geworden. Ich so, wie, was ist denn los? Und dann, ja, dann wird es doch ein Junge. Und dann bin ich echt schreiend durch die Wohnung gerannt hier.
Ich habe zwei Mädchen und die sind sehr, sehr gut. Also es ist schon, also ich habe auch einen Jungen jetzt, auch cool. Aber also als Kinder viel Spaß mit einem Jungen. Ich kann das jetzt handeln. Das ist ein anderer Energiehaushalt als ein Mädchen. Also erstes Kind, ich war sehr, sehr froh, dass die ersten 2 Kinder bei uns Mädchen waren, weil die tatsächlich in meinen Augen zumindest bei uns sehr viel easier sind. Also du wirst noch dein blaues Wunder für deine Wünsche erleben. Ich hoffe, dass Leo dich dann auch ein paar Mal erinnert und sagt, na, dann kannst du das jetzt handeln, wenn Nick schreiend in den Supermarkt durch die Gegend läuft und sagt, ich will jetzt das und das und mit Sachen wirft. Dann bist du da ja. Da kannst du ja dann dich drum kümmern, ja. Ja, aber das ist doch schön. Okay. Das ist ja auch ein absolutes Highlight.
Ja.
Das ist auch ein guter Moment wahrscheinlich. Deswegen. Nicht nur wahrscheinlich, okay. Sicher.
Meine nächste Frage an dich.
Darf ich dir 3 Tipps noch geben? Ungefragt? Ja,
bitte. Bitte. Gerne, sehr gerne. Neben
der Tatsache, dass Leute ungefragte Tipps geben. Aber von Vater zu werdendem Vater. Erstens, auf gar keinen Fall das Datum verraten. Niemandem. Also wahrscheinlich ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also das war jetzt ein falscher Vergleich da, aber das macht keinen Sinn. Das ist ein Zufallsdatum und alle denken aber, da passiert es dann. Also bei uns waren beide Kinder die ersten 2 bestimmt 3 Wochen später oder sowas. Und dann ruft dich jeden Tag die ganze Verwandtschaft an und tut so, ist alles in Ordnung, ist alles, ja, es ist alles. Es ist völlig normal, dass die 3 Wochen früher, 3 Wochen später, 3 Wochen, also es ist völlige Lotterie, wie das ausgerechnet wird ganz am Anfang. Und man denkt aber, ja, jetzt ist der 17.8., was auch immer, und da kommt es dann und dann muss es ja auch kommen und dann gibt es so viel ätzende Kommunikation. Du musst dich so krass erklären, wenn es dann nicht da kommt, egal ob es davor oder danach kommt, das nervt einfach nur, sag ungefähr, ja, ja, so im Sommer kommt es dann. Erster Tipp. Zweiter Tipp, für du brauchst einmal Freunde, die dir wirklich sagen, was da wirklich passiert. Das hat uns vor der ersten Geburt hat uns das niemand gesagt. Es war ein bisschen nervig, muss ich sagen. Weil es ist halt schon ein medizinischer Vorgang und schon auch eine ganz schöne Schweinerei. Und das hilft, wenn einer dir auch einmal sagt, dass das passiert da. Und dann ist man ein bisschen vorbereiteter. Und das Dritte ist einfach, ist jetzt wirklich ungefragt, erzähle ich dir deine Meinung, aber meine Meinung dazu ist mir aber wichtig, weil ich glaube nicht, dass es bei dir oder bei euch irgendein Problem ist, aber lebt euer Leben so weiter, wie ihr euer Leben lebt. Das Kind wird am allerglücklichsten, wenn Leo und du glücklich seid und einfach Sachen macht und habt nicht so viel Respekt vor, also weißt du, nimm ihn mit, wenn irgendwo was ist, und ich bin mir sicher, so seid ihr auch, und da will ich euch nur noch mal einen Schubser in die richtige Richtung geben. Jetzt nicht den Tag, bis 8 Uhr frühstückt er, um 14 bis 14.32 Uhr macht er immer Mittagsschlaf und 17 Uhr fangen wir eigentlich schon an mit der Abendpreparation. Das macht keinen Sinn. sondern lebt euer Leben und lasst das Kind eurem Leben folgen. Dann wird es ein sehr, sehr glückliches Kind und ihr werdet vor allem glücklich. Und das muss man sich auch manchmal sagen. Also mir fiel es auch nicht immer so leicht, aber es sollte halt schon einfach so rum sein, finde ich, aus meiner Überzeugung und nicht andersrum. Und das ist halt was, ja, also das hatte ich auch nicht so viele Leute, die mir das damals gesagt haben, aber zum Glück, wir haben jetzt das erste Kind mit 24 gekriegt und da ist man noch so Student und kümmert sich nicht so, also weißt du, da ist man nicht so, du bist jetzt wie alt?
26 und werd 27.
Und Leo?
26 und werd 27.
Ist doch sehr gut. Ja. Macht euren Scheiß einfach weiter. Ich bin mir sicher, das macht ihr auch, aber lasst euch bitte nicht von irgendwem erzählen, so, oh, zu dem Grillfest nehmt ihr jetzt euer Kind mit. Ja, das macht ihr. Das kommt einfach und zur Tour de France fährt er halt auch in irgendeinem Abend. Also was auch immer. Weißt du? Also so hast du ja deine halbe Kindheit wahrscheinlich verbracht. Und genau so sollte auch euer Kind. Das ist völlig okay. Und ich finde das ein bisschen, also immer wenn ich so Sachen mache oder wenn wir, keine Ahnung, wir haben halt auch mal 6 Freunde zu besuchen, dann sind wir stotzbesoffen, weil wir halt 4 Flaschen Rotwein getrunken haben. Und natürlich sind die Kinder da auch dabei. Wir sind ja Teil einer Familie. So zu tun, als ob man nie betrunken ist vor seinen eigenen Kindern, finde ich auch völlig affig. Also so, man sollte ein gemeinsames und regtes, aber ja, ich rede mich um Kopf und Kragen, du hast mich ja gar nicht gefragt. Nee, ich bin nämlich genau der dir jetzt gerade ungefragt erzählt, was du...
Finde ich aber gut. Also ich meine, du bist ja auch eh jemand, bei der die Familie komplett aus der Öffentlichkeit so raushält und das finde ich aber trotzdem cool, dass du so sagst, ja, lebt euer Leben weiter, denke ich, hilft mir sehr.
Nimm es nicht so ernst. Also viel zu viele Leute nehmen dann so ein Kind so ernst. Das ist so blöd, wie es klingt. Das ist ein asoziales so zu sagen, aber das Kind muss gar nicht. Also es muss nicht immer absolut alles perfekt und dies und genau das richtige Essen und genau das Perfekte. Es kann auch mal, ist es halt mal eine Bockwurst, whatever. Weißt du? Also scheiß drauf. Alles cool. Wird trotzdem was.
Ja, ich freue mich drauf. Es wird spannend. Das wird
geil. Nun gut, aber deine Frage.
Eine Frage von mir. Genau. Du warst, wie gesagt, mehrere Jahre in der Formel 1 dabei.
Ja.
Du hast das WM-Finale 2014 fotografiert. Eins der krassesten Momente, live dabei zu sein. Also nicht nur vom Fernseher, sondern wirklich im Stadion. Und du warst, wie gesagt, auch schon 2-3 Tage mal bei der Tour de France. Nur so als Zuschauer auch dabei. Also du hast alles schon erlebt. Wie kann man das vergleichen? Ist es überhaupt vergleichbar? Und wie sind so deine Erfahrungen? Das würde mich mal interessieren, so von Sportevent zu Sportevent.
Also was mich überrascht hat, ist, also grundlegend ist Formel 1 ist eine ganz abstruse, verrückte Welt, darfst du auch nicht vergessen. Weißt du, also so die Effizienz, die hinlegen, wie schnell die entscheiden, wie schnell sie auch reisen, wie schnell alle wieder weg sind, wie schnell alle wieder da sind und wie hoch da das Level an auch Hospitality und also ich würde sagen, die Formel 1 ist der Sport, den ich kennengelernt habe, der am meisten eigentlich nicht für den Sport da ist, sondern eher für drumherum da ist. Weißt du, also so die Netzwerkmomente, die Erklärmomente, das war schon crazy, wie, also jetzt mal so ganz blöd, ich bin ja in dem Privileg, mit deinem Vater dann da zu fahren und die erklären mir ja den Sport. Das passiert in der Formel 1 halt mit jedem Gast gefühlt, weißt du, also da werden die ganzen Unternehmungen krass, krass erklärt. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung da noch mal sehr viel mehr. Es ist aber auch halt ein anderes Ziel, ne? Also ich erinnere noch, dass diese eine Helikopter, also diese 6 Helikopter, die dann immer irgendwo auf dem Feld gelandet sind bei der Tour de France und dann da mit Champagner man gesehen hat, wie die vorbeigeschallert sind, und dann steigen die Leute wieder in den Helikopter und fliegen wieder dran vorbei. Das fand ich auch crazy. Aber so ist es natürlich noch viel, viel krasser in der Formel 1. Ich persönlich, habe von dem Sport Tour de France leider viel zu wenig mitgekriegt. Also so für mich war es fast nicht möglich zu erkennen, wer gerade führt, wo alles da ist. Also und das ist ähnlich in der Formel 1. Also beides sind ja Sportarten, die du am besten am Fernseher konsumierst, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Ja, definitiv.
Beziehungsweise wahrscheinlich an einem Ort und dort immer noch, also wenn man das live hat, ist es geil, aber grundlegend musst du den Fernseher haben, um zu verstehen, was überhaupt passiert, so richtig. Das ist ja beim Tennis zum Beispiel anders. Also da kannst du ja dem Spielgeschehen folgen, ohne jetzt zu wissen, was da passiert. Ich hatte das Gefühl, dass es mit Sicherheit bei euch weniger technisch natürlich war. Also weißt du, weniger nerdig, weniger, sondern mehr der Mensch im Vordergrund, die menschliche Leistung im Vordergrund steht. Die ist natürlich in der Formel 1 natürlich auch irgendwo da, aber nicht der alles spielentscheidende Punkt. So zumindest meine Wahrnehmung. Weißt du, also das Auto und die Aerodynamik und all solche Sachen ja durchaus. Also das Fahrrad nehme ich jetzt oder habe ich an dem Besuch da nicht wahrgenommen als entscheidenden Moment. Weißt du, also so, oh, kein Wunder, dass der gewonnen hat, der hat ja auch das und das Fahrrad, sondern es geht ja um den Menschen quasi. Und es ist halt, ganz grundlegend ist halt Sportvermarktung, ist halt Freud und Leid beieinander, so habe ich das Gefühl, da müssen beide Sportarten wahrscheinlich aufpassen, dass sie echte, authentische Geschichten immer noch erzählen, die wirklich stimmen und die nah dran sind und die glaube ich, halt nicht mehr, keine Ahnung, was war es in den 90er Jahren, war Team Telekom so ein, da konntest du noch Teamgeschichten, da konntest du noch Markengeschichten erzählen, weißt du? Und ich glaube, das ist tot. Also ich glaube, das ist vorbei. Durch Social Media willst du Menschengeschichten erzählen. Ich will wissen, was Rick macht und nicht, was das israelische Radteam macht. Also ich habe keine Ahnung, wie der Name von dem ist, weil es mich null interessiert, weil es mir scheißegal ist, was die machen. Und das denken aber viele Sportarten noch, dass das super relevant ist, weil die immer auf den Fußball gucken, wo ja ein Team wirklich sehr relevant ist, also wo ja der FC Bayern immer noch im Vordergrund ist. Ich glaube halt, dass im Radsport es total wurscht ist, für welches Team du fährst, sondern sehr viel relevanter ist, was für ein Mensch da hinten dran ist. Und da muss man mit der Vermarktung natürlich aufpassen, dass man auch diese Geschichten erzählt, weil das interessiert die Leute. Also mich interessiert sehr, wie du das alles wahrnimmst. Ich habe also so gerade eben, das war wirklich ultra interessant, wie du schilderst, wie du in einen Besenwagen gestiegen bist zum Beispiel und so weiter. Das finde ich crazy. Das finde ich aber deswegen crazy, weil ich an dir persönlich interessiert bin. Und das wiederum habe ich, ich meine, ich habe 2, 3 Dokus gesehen, die geil waren, auch über Radsport und so weiter, aber teilweise ist es halt zu in an Teams orientiert, die natürlich alles finanzieren und die natürlich auch alles, das ist mir schon auch klar. Aber also ansonsten ist es, also ich war schon fassungslos, wie groß dann doch Tour de France ist. Also ich habe es nicht so groß wahrgenommen, weil ja doch, ich sag jetzt mal, dumm wie es ist, in Deutschland jetzt das zurückgegangen ist, die Wahrnehmung des Allgemeinen, also weißt du, so
ja, klar.
Nach Jan Ulrich war ja einfach also den großen deutschen Radstar und PR-mäßig ist es ja einfach ein bisschen schwierig, aber das ist ja in Frankreich noch ganz anders und es war schon sehr beeindruckend, wie groß es dann am Ende war, also so groß hätte ich es nicht erwartet. Ist ja schon sehr weit entfernt von wir sind einfach in einem Ort.
Würde mich mal interessieren, kennst du Emanuel Buchmann?
Nein, noch nie gehört.
Krass. Der war zum Beispiel, letztes Jahr, der ist Deutscher und war Vierter in der Tour de France. Das war seit Jahren das beste Ergebnis, was ein Deutscher mal wieder gemacht hat. Und der ist noch relativ jung, der ist, glaube ich, ein Jahr älter als ich. Und wie du sagst, kennt aber trotzdem nicht so wirklich jemand in der breiten Masse.
Ja, Sportvermarktung ist aber auch schwierig, ne? Also so du hast es, ich habe das Gespräch immer wieder mit Hockeyspielern zum Beispiel. Feldhockey, ich habe selbst viel Feldhockey gespielt, habe trainiert, ist ein toller Sport, ist alles hervorragend. Aber es ist immer so ein bisschen, dass die Hockeyspieler sich beschweren, dass sie nicht genug Fernsehzeit kriegen, nicht genug Vermarktung kriegen, nicht genug Push kriegen sozusagen. Das am Ende stimmt es aber halt nicht, weil es gibt nichts. Also das Jahr 2020 ist so, dass es wirklich nachfrageorientiert. Wenn es jemand interessiert, dann findet sich da einen Weg, dass er das konsumieren kann. Und beim Hockey zum Beispiel alle 4 Jahre, es gibt, glaube ich, keinen statistisch einfacheren Weg, zu einer Olympiateilnahme zu gehen als im Hockey. Und das wird ja dann immer krass gefeatured. Also Hockeyspieler, ganz Deutschland sieht dann Hockeyspiele bei Olympia. Und dann entscheiden ja die Leute auch aktiv, ich will jetzt auch 4 Jahre nicht mehr Hockeyspiele sehen. Das ist ja nicht so, dass sie sich nicht angucken könnten, sondern sie wollen es ja nicht angucken. Und da kann man sich ja jetzt nicht drüber beschweren, dass es nur daran liegt, dass ARD das nicht live zeigt. Nein, es gibt ja genug Wege, wenn man das wollen würde. Es ist halt einfach ein schwer anzuschauender Sport. Schlusspunkt aus, fertig. So, es ist interessant bei Olympia, aber jetzt alle 4 Jahre weiß man halt auch nicht. Und das ist natürlich immer so ein, irgendwo muss man da schon drauf gucken, warum vielleicht weniger Deutsche das nicht mehr so, also natürlich sind Fehler auch ein Punkt, also darfst ja schon nicht vergessen, dass es auch richtig, richtig falsch gemacht worden ist, aber sowas wie Cycle Classic und sowas, das wird ja einfach anders aufbereitet, oder? Und das gucken dann wieder Leute und das ist dann wieder was, also so, ich glaube, man muss die Art und Weise, wie man schreibt und wie man eine Geschichte erzählt, auch nochmal ein bisschen verändern. Und dann würde man das, glaube ich, hinkriegen. Aber also...
Bin ich aber voll bei dir. Also
ich habe keine Lösung
also dafür. Quatsch. Aber ist ja auch schwer jetzt so. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Also auch was du gerade angesprochen hast, so die dass die ARD und ZDF mal jahrelang keine Tour übertragen haben, hatte ja auch ihre Gründe, dass die Tour de France und der Radsport sich ihr eigenes Grab geschaufelt haben mit dem einen Dopingskandal nach dem anderen. Ja. Völlig zu Recht sind wir da so ins Hintertreffen geraten. Wir machen jetzt so schrittweise unseren Weg wieder in die Öffentlichkeit zurück, was ich echt gut finde. Die Tour wird ja wieder live übertragen, was geil ist. Paris-Roubaix wird übertragen. Ab und an werden mal ein paar deutsche Rennen übertragen. Ja. So geil, wie du sagst, so geile Rennen wie die Cyclassics, das ist eine super Veranstaltung. Die wird gezeigt, das ist mega schön. Und wie du auch gesagt hast, also ich glaube, Radsport ist ja wirklich noch eine Sportart, die viel, viel mehr gezeigt wird als alle anderen Sportarten. Da sollte man sich nicht beschweren, dass König Fußball immer so oft läuft, sondern eigentlich darüber froh sein, dass wir auch noch irgendwo ein bisschen Platz haben. Und
am Ende ist es ja auch, also ich merke schon, und das ist ja mein Beruf ist visuelles Storytelling am Ende. Ja? Und wie schwer das ist, das Erlebnis, ich bin jetzt letzte Woche hier nach Topanga Canyon gefahren und da gibt es dann einen Hügel, der heißt Top of the World. Das ist dann so, jeder LA-Radsportler ist da einmal hochgefahren und das ist jetzt auch nicht toll, aber es ist zumindest eine Stunde halt berghoch und dann so ein Einbahnstraßen-Canyon wieder rückwärts. Das sauber auf Insta-Story zu erzählen, das Erlebnis zu transportieren, ultra schwierig. Also weißt du, wirklich richtig crazy schwer. Und wenn es schon für mich schwer ist, dessen Beruf das ist, will ich gar nicht wissen, wie schwer das für euch hinten raus ist. Also so, ihr seid ja keine Medientreibenden, sondern aber trotzdem gibt's natürlich Wege, und das muss ich schon sagen. Also so, ich fange jetzt natürlich an, Leuten zu folgen, I Am Groom ist irgend so ein Dude, kennst du den?
Der schon mal gehört, ja.
Ich weiß gar nicht, wie der in echt heißt, aber der Florian sehe ich gerade. Ein Münchner Typ, der einfach ultra schöne Medien erstellt. Also so A, fährt er ein schönes Rad, B, hat er immer schöne Momente und hat ein Gespür dafür, das richtig festzuhalten. Das ist, glaube ich, was, wo jeder Sportler was draus lernen kann, dass man visuell positive, schöne Geschichten erzählt von dem, was man erlebt hat. Weil das Erlebnis ist riesengeil. Das ist ja für alle krass, weißt du? Also so das zu transportieren ist aber nicht so einfach. Und das wiederum, da liegt, glaube ich, ultra viel Potenzial drin für jeden Einzelnen. Das machst du ja schon auch ganz gut, muss man ja sagen. Also weißt du, so ich weiß, dass du in Abu Dhabi warst, weil ich das gesehen habe, was du da so postest und dies und das. Und da will ich ja keinen Helikopterflug von deiner Anfahrt an Col de Malais oder was auch immer sehen, sondern da will ich deine eigene persönliche Interpretation und wie du das und auch nicht zu lang. Ich will auch nicht 3 Minuten dir dabei zugucken, sondern ich will einfach in 4x15 Sekunden ein bisschen sehen, wie das für dich war. Und das machst du schon ganz gut. Und da kann man, glaube ich, ultra viel noch drin machen.
Glaube ich. Ja, aber definitiv. Also ich bin ja auch selber überrascht, dass wenn man jetzt in die Nischensportart Radsport reingeht, dann bin ich, glaube ich, wirklich einer der Bekannteren, würde ich mal sagen, ohne aber den sportlich gesehen sozusagen das geschafft zu haben, sondern einfach durch anderes Auftreten neben dem Sport auch. Wie du sagst, wie man sich halt darstellt, da gibt es echt geile Sachen. Ich muss dir mal so einen Account schicken, es gibt irgendeinen Typen in L.A. auch, der hat immer, ich weiß nicht, wie der das macht, aber das ist übelst geil, der hat immer so eine Drohne hinter sich herfliegen, wie der die Abfahrten runterballert, das sieht so krass aus. Und das schicke ich dir mal auf jeden Fall auf Insta die Tage.
Schick mal rum. Ich habe noch eine andere Frage an dich.
Ja.
Und dann hörst du die Kinder im Hintergrund die ganze Zeit eigentlich schreien, die sind im Pool. Ich muss gleich zu denen
alles
im Pool
springen.
Schon mal als Vorwarnung.
Ich habe auch nur noch eine Frage, dann bin ich auch durch, so gut wie.
Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne, also ich finde Canyon tatsächlich sehr, sehr schön als Fahrräder. Ja? Und ich weiß ja, dass dein Vater irgendwie damit was zu tun hat. Ja? Der hat mir schon irgendwelche Prozente irgendwie organisiert für was auch immer. Ich will eigentlich eine Paris Edition von Canyon machen. Wen muss ich da anrufen? Also ich will einen Rad designen. Und dann, keine Ahnung, 20 Stück davon herstellen und machen.
Roman Arnold ist der Big Boss.
Okay, schickst du mir die Nummer?
Ja, die muss ich meinen Papa fragen, die Nummer habe ich gar nicht.
Okay.
Ja, der macht das bestimmt.
Und machen die das? Also würde Canyon das machen? Oder soll ich lieber zu Factor? Du fährst Factor, ne?
Genau, ja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Canyon macht schon ab und an mal Special Designs. Die haben ja mit Kraftwerk der Band zum Beispiel zu der Tour de France 2017 so 21 Räder gemacht für wegen 21 Etappen Tour de France. Und ja, die sind halt super krass weggegangen. Ne? Da habe ich. Ich habe ein Rad davon. Ich habe 21 von 21 aus der Kollektion. Und das ist eine wahnsinnige Wertanlage. Das geht riesig hoch. Das ist echt krass.
Das wird mit Paris jetzt nicht passieren, aber
doch, wenn Canyon davon nur 20 Räder macht, dann geht es sau ab, ne? Aber irgendeine Radmarke, also spätestens nachdem du das in diesem Podcast gesagt hast, wird sich da jemand melden, da bin ich mir sicher. Gut, ich habe noch eine letzte Frage auch an dich. Hast du, jetzt wo du so viel Rad fährst, so ein sportliches Ziel für dich? Sagst du so, ich will mal durch das Land auf dem Rad durchqueren oder ich will den Berg hochfahren oder ich will so und so viele Kilometer dieses Jahr fahren?
Nee, ich will, dass meine Radgruppe irgendwann mal 50 Leute hat. Das ist mein Ziel eigentlich. Dass da wirklich mal 50 Leute sich an dem Clubhaus, so heißt dieser Store da in Newport, treffen und dann gemeinsam Rennrad fahren gehen und nicht völlig wahnsinnig durch die Gegend ballern, sondern, keine Ahnung, meinetwegen auch 80 Kilometer, aber mit einem Schnitt von 24 gemütlich irgendwo hinfahren, irgendwo ein Bier trinken auf dem Rückweg und dann alle glücklich sind. Das ist mein sportliches Ziel gerade, mein Nummer 1 Ziel sozusagen. Den Paris Supplies Club wirklich stattfinden zu lassen, dass da Leute wirklich hingehen. Ich persönlich will unbedingt in Deutschland mal ein bisschen fahren gehen, weil das so, also hier habe ich jetzt so ein paar, du sprichst natürlich was an, was ich mir mal überlegen sollte, ehrlich gesagt, was es noch so gibt, weil jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, ich bin nach Santa Barbara mal hochgefahren und bin da, das war einfach mega geil, quasi als Event und ich habe mir so einen Fahrradständer gekauft, den ich jetzt hinten da dran machen kann. Das heißt, nach Palm Springs kann man ja auch rüberfahren, 2 Stunden und hat dann da geile Wüste und so ein Zeug und dann abends ein gutes Hotel oder sowas. Also auf sowas hätte ich halt Bock, dass man so 3, 4, ich nenne es mal trainingslagermäßige Tage mal macht und mit Gleichgesinnten. Ich habe mir auch, wie formuliere ich das jetzt, dass es nicht ganz so krass angeberisch ist, aber ich habe mir sofort 3 Fahrräder gekauft. Also ich habe mir nicht 1 gekauft, sondern 3 und die sind auch durchgehend in Nutzung, weil ich immer irgendwelche Leute, also weil Freunde von mir die immer benutzen, weißt du, weil ich viel lieber mit jemandem zusammen Fahrrad fahren gehe als alleine. Mhm. Und also ich finde diesen sozialen Aspekt wirklich unfassbar geil dabei und ich kenne halt nicht so viele Leute, die da sind, deswegen lade ich dann lieber Leute, meine Freunde ein und setze die aufs Fahrrad. Und das ist immer ganz lustig, weil dann, die sind halt alle viel, viel dünner und ich habe nur so XXL Radhosen und die sind dann immer so schlabberig. Und aber trotzdem, die werden dann immer voll ausgestattet. Und dann habe ich, also für mich ist was Schönes, wenn ich es teilen kann. Und das ist, glaube ich, die Antwort. Das wäre mein Ziel, dass ich halt irgendwie mit 3, 4 coolen Leuten, die ich sehr mag und die mir am Herzen liegen, was gemeinsam erlebe, ob das jetzt 2 Tage oder 5 Tage oder Peru oder Chile oder was auch immer ist, ist mir erstmal wurscht, aber das wäre so, das hätte ich gern dieses Jahr.
Okay. Ja, ich kann dir auf jeden Fall ans Herz legen, einer der krassesten Berge, um den mal hochgefahren zu sein, ist definitiv der Mont Ventoux oder auch Sacalobra in Mallorca ist auch ziemlich geil.
Aber die krieg ich das hin? Also schaffe
ja,
ich das?
Ja, 100%. Und du kannst ja langsam fahren, musst ja nicht schnell hochfahren. Aber wirklich, das geilste Event, was ich dir so ans Herz legen kann, was ich bis jetzt meiner Meinung nach mitgemacht habe, ich bin das letztes Jahr zusammen mit Christian Ehrhoff gefahren, der hat Eishockeyspieler, hat Silbermedaille in Pyeongchang gewonnen. Der fährt auch mal ganz gerne Rad. Und das Event heißt Mallorca 312. Und dann fährst du irgendwie so um 6 Uhr morgens, ist da der Startschuss. Ist halt, und ich habe mich da als Profi, habe ich mich bei einem Jedermann-Rennen angemeldet, weil ich es mal mitmachen wollte einfach. Und dann gibt es 3 Distanzen, einmal sozusagen 160 Kilometer, einmal 220 und einmal 312. Und also 312 ist halt die Inselrunde, das heißt, du fährst einmal um die komplette Insel rum. Und du hast den ganzen Tag dafür Zeit. Und dann hast du natürlich auch mal so, ja, Station, wo du wieder Essen und Trinken auffüllen kannst. Und Mallorca ist einfach wirklich der schönste Platz auf dieser Welt, um Rad zu fahren. Also ich bin schon echt in vielen Ländern Rad gefahren, aber an Mallorca kommt nichts ran, finde ich. Und das ist so, so krass, weil an diesem Tag sperren die sozusagen für dieses Jedermann-Rennen halt die komplette, also alle Straßen, die benutzt werden, sind komplett abgesperrt, wie bei einem Radrennen. Das heißt, du kannst einmal die komplette Inselrunde für dich alleine fahren, halt nur mit anderen Radfahrern. Und das ist halt mega krass. Ne? Du fährst halt irgendwie 12 Stunden oder so, wenn du dir Zeit lässt, aber das ist mega geil.
Okay. Mallorca, und so, it is.
Mallorca 312, genau, ja. Das ist echt ein geiles Event, ey.
Mach ich. Bei Events bin ich noch nicht, da habe ich noch ein bisschen Schiss vor, aber gucken wir mal.
Und was du auch gesagt hast, diese Training-Camps, das geht ja auch durch die Decke. Es gibt so eine marktführende Seite, das heißt In Gambas. Die fischen eigentlich genauso Leute aus Amerika und sagen denen, hey, wir bezahlen euch einen Flug, ein Landhaus, eine Woche Toskana, eine Woche Provence, was auch immer. Wir machen ein Trainingslager zusammen und die nehmen absorbitante Preise dafür. Also ich glaube, ich habe letztens gesehen, Lance Armstrong hatte sozusagen ein Trainingslager geführt und die verlangen dann irgendwie $35,000 pro Person dafür. Das ist echt Wahnsinn.
Was könnten wir da? Also das wäre doch.
Das ist ausverkauft. Das ist ausverkauft ja. Einfach direkt.
Aber lass du uns, das können wir doch mal machen, dass wir einfach, wenn man wieder reisen kann, kommst du mit Frau und Kind nach Kalifornien und dann machen wir eine. Meinst du, jemand würde buchen? Fahr 7 Tage durch Kalifornien mit Rick Tabel und Paul Ripke.
100% kann ich mir vorstellen, ja. Also, kommt drauf an, wir würden jetzt keine 35.000 Euro nehmen, aber ich denke,
es könnte man auf jeden Fall, dass zumindest dein Flug gedeckt ist.
Ja,
jetzt also nicht Business Class, aber
Leute würden das buchen, bin ich mir sicher. 100%ig.
Schauen wir mal.
Also, die Leute können mir ja schreiben, ob sie es buchen würden.
Genau. Wie heißt es dann? Wie nennen wir das? Müssen wir uns.
Also Pari featuring Rizza.
Rizza is happening.
Ja. Gut.
Ich springe jetzt in den Pool.
Mach das.
Wünsche dir einen wunderschönen Tag. Grüß mir bitte deine. Habt ihr geheiratet schon? Nein. Ihr seid.
Nee. Wir wollen dieses Jahr noch eigentlich, aber wird schwierig mit Corona jetzt. Ja,
wird schwierig.
Wird aber standesamtlich schaffen wir es noch.
Ein unehrliches Kind, ein Bastard. Darf man das so sagen? Das ist ja jetzt ja, also, keine Beleidigung. Das ist ja
wir wollen schon noch standesamtlich heiraten dieses Jahr davor. Gut, ja, ey. Gut. Ey, es hat mir super Spaß gemacht, danke dir, ne?
Ja, ich hoffe, dass irgendjemand, wenn hier noch jemand zuhört, dann war es ja vielleicht nicht ganz so langweilig. Keine Ahnung, ob ja. Kann man ja mal, also man kann uns ja mal Insta-DMs schreiben, wie man die Folge fand, die Leute da draußen, oder?
Sehr gerne.
Irgendwen interessiert hat. Ich bin immer so unsicher, was Leute von diesem, ja, Radsport ist halt, also ich glaube schon, dass ich ja eigentlich eher eine Beleidigung für ernstzunehmende Radfahrer bin, aber trotzdem habe ich ja Spaß dran. Aber ich freue mich auf DMs, wenn mir jemand was schreibt oder dir jemand, am besten uns beiden. Einfach so, man kann ja bei Insta beiden schreiben. Dann ja. Kann man quasi das einmal Feedback einholen. Und dann wissen wir mal, was passiert. Und auch wegen dieser Fahrt, wegen Rizza Pari. Genau. Hey. Hat Spaß gemacht. War gut.
Ja, danke für deine Zeit. Mach's Rick, gut.
Ciao. Wir sehen uns. Tschüss.
Ricky Smart. Ich war nur für 2 Stunden in Dortmund leider. Bin jetzt auf dem Weg nach Hamburg. Bin schon bei Bremen. Die ganze Zeit helfen mir, sorry. Ich muss leider heute Abend in Hamburg sein, sonst würde ich Bescheid gesagt, eine Woche länger geblieben und hätte ich auch sinnlos besoffen. Aber ja, es ist leider ziemlich durchgetaktet, weil ich morgen zum Notar muss und 10.000 Sachen machen muss. Hoffe, dir geht's gut. Wie war die Deutschlandtour? Und ich glaube, keinen Sieg schon wieder, ne? Hast du eine Etappe gewonnen wenigstens mal? Trainier mal richtig. Was ist da los? Ich will Siege sehen.